So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung in der Ecclesia Pforzheim. Schön, dass ihr dabei seid. Schön auch alle, die von zu Hause aus mitschauen. Wir freuen uns riesig. Ja, wir machen heute eine Talkrunde zum Thema Gott erleben. Und ich freue mich riesig, heute meinen Gastsprecher zu begrüßen. Und es wäre schön, wenn wir ihn mit einem herzlichen Applaus begrüßen können. Simon Janicek, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du da bist und wir wollen heute ein ganz besonderes Format ausprobieren. Und
ja, sehr.
Mit wem macht man es lieber als mit Simon?
Ja, mit dir hänge ich auch am liebsten ab. Ja. Danke für die Einladung.
Du bist auch nebenbei ein Student der Theologie.
Und ja.
Ich glaube, mit dir können wir gut heute ein paar Dinge besprechen. Und ja, heute ist Karfreitag und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich kam so der Tag so plötzlich und auf einmal ist Karfreitag, man sitzt hier im Gottesdienst und es fühlt sich eigentlich an wie Sonntag.
Das aber, Jahr ist so vorbeigegangen, gell?
Ja, gefühlt war vorgestern Silvester und auf einmal sitzt man im Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich merke so, wow, der Tag ist auf einmal da und wenn man sich nicht bewusst darauf vorbereitet, ist es so, als wäre man auf einmal so, wow, Karfreitag, stimmt, da war es, ja, da ist irgendwas passiert. Und ich glaube, der Karfreitag ist gerade für uns als Christen ein ganz wichtiger Tag.
Ja.
Aber ich glaube, für die Gesellschaft zählen manchmal ganz andere Dinge als für uns. Ich habe mal nachgeschaut im Internet, es gelten an Karfreitag ganz besondere Dinge. Zum Beispiel gibt es an Karfreitag ein Tanzverbot. Wusstest du das?
Dein Ernst jetzt?
Ja, man darf am Karfreitag nicht tanzen. Also ich meine,
du machst Witze.
Nee, wirklich.
Also an Karfreitag nicht tanzen?
Genau. Es ist auch so, ich meine, generell wegen Corona ist ja eh alles geschlossen. Aha. Aber auch unabhängig davon sind Clubs und so weiter immer zu an Karfreitag.
Ja gut, ich habe kein Problem gegen das Tanzverbot. Ich kann sowieso nicht tanzen. Also
ja, ich auch nicht. Aber
ich werde diese Situation sowieso nicht nutzen. Somit. Weißt du, was mich stört, ja. Philipp? Kein Vegetarier ist heute so gestört wie ich. Warum? An Karfreitag darf man ja eigentlich kein Fleisch grillen, ne?
Oh je, kein Fleisch.
Und ich als bekennender Fleischesser, also
tut weh.
Das tut weh, ganz tief hier drin.
Mir ist Fleisch auch immer sehr wichtig. Ja, ich sage immer, ich bin kein Vegetarier, ich bin Fleischer, deswegen, das ist schon...
Alter, schön, dass wir zu zweit sind. Ich glaube, wir sollten einen Club gründen, ey, das wäre Hammer Sache.
Was ich auch extrem interessant war, wusstest du, dass an Karfreitag der Film Heidi nicht im Fernsehen gezeigt werden darf?
Also das mit dem Tanzverbot, da habe ich dir geglaubt, aber Heidi?
Heidi darf nicht im Fernsehen gezeigt werden. Weißt du, woran das liegt?
Ist es zu blasphemisch oder was? Heidi wohnt in den Bergen.
Tatsächlich, ja. Also es gibt ja diese FSK-Einstufung und bei denen muss man eine Sonderbeantragung für diese Feiertage machen.
Ach, sag bloß.
Und die Macher vom Film Heidi haben das vergessen. Und deswegen, darf dieser Film nicht gezeigt werden an Karfreitag, ja.
Dann machst du einen Film und vergisst einfach, eine Lizenz einzuholen und Film weg.
Ja, also ich finde es interessant. Ich meine, es ist auch gut, weil deswegen werden ungefähr 700 Filme, die blasphemisch sind, aktuell gesperrt an Karfreitag.
Soweit sogar, ja, okay.
Genau.
Aber Heidi.
Heidi, ja. Sehr wichtig, dass der gesperrt ist.
Also das war die Lieblingssendung meiner kleinen Schwester.
Mhm.
Okay.
Ja, und...
haben sie halt verhauen.
Hast du mitbekommen, in der Politik zum Beispiel, was Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten, was sie entschieden haben, dass Ostern Ruhetage sein soll und dass wir am liebsten keine Gottesdienste feiern sollten? Das war auch spannend.
Also, was ich halt bewundernswert sehe, ist ja, Corona-Regelungen, alle Leute haben irgendwie eine Meinung und du kannst nichts durchboxen. Ja? Aber an Karfreitag und Ostern, da stehen die Kirchen gemeinsam auf und sagen nicht mit uns. Interessant, gell? Die haben es so weit gebracht, dass die Kanzlerin zugegeben hat, dass es ihr Fehler ist. Ja. Also, schon eine nice Nummer, wenn du so guckst. Mhm. Ja? Die haben es einfach durchgebuchst und gesagt, nicht in unserem Land Karfreitag und wir werden Ostern feiern und wir sind da dabei und da könnt ihr uns das nicht einfach wegnehmen. Ne? Ja. Was meine Frage wäre, ist, ich frage mal dich, Philipp, warum ist das so wichtig? Also, warum ist das so wichtig, dass trotz Corona die Leute sagen, Karfreitag und Ostern, da ist nichts zu rütteln. Mhm. Was ist dann so wichtig? Um was geht's da?
Ja, Karfreitag ist gerade für uns Christen ein wichtiger Feiertag. Und um das zu verstehen, müssen wir, glaube ich, erstmal in die Geschichte, in 2000 Jahre in die Vergangenheit gehen. Und nicht nach Deutschland, sondern nach Israel. Ah. Wir sind in einer ganz anderen Situation als heute. Keine Technik, keine Autos oder Handys, sondern wirklich nur einfache Berufe, Bauern, Hirten. einfache Situation, ja, und dann auch sehr trockene Umgebung. Und genau in dieser Zeit in Israel wird Jesus hineingeboren und dort lebt Jesus. Israel ist in genau der Zeit besetzt von den Römern. Das heißt, es gibt die Römer, es gibt Jesus, es gibt auch die Pharisäer, was so die religiösen Leiter in dieser Zeit waren und die auch ein bestimmtes Verständnis hatten von Geboten, von Gesetzen. Und man merkt in der Geschichte von Jesus, da gibt es immer wieder Ärger zwischen ihm und den Pharisäern, weil Jesus ein ganz anderes Bild hat von Gesetzen und von Geboten. Und Jesus heilt Menschen auf einmal und er sagt ihnen, dir sind deine Sünden vergeben. Das macht er sogar an Feiertagen, am Sabbat. Ja, da darf man eigentlich nichts machen. Und
also war, so wie heute, kein Tanzen, kein Fleisch.
Ja, genau. Trotzdem er war wirklich, für sie war er ein Hochstapler, dass er sogar sagt, er ist Gottes Sohn. Ja, das kann gar nicht sein. Mhm. Und es ist dann wirklich so weit, dass auch die Juden dann ihn letztendlich dann ans Kreuz genagelt haben. Deswegen, ja.
Also so runtergebrochen geht es an Karfreitag um Mord.
Es geht wirklich um einen Mord einer Person, und zwar Jesus. Ja.
Das ist deftig.
Ja, und Jesus ist so eine zentrale Person in unserem Leben. Mhm. Und er wurde hingerichtet und deswegen gedenken wir heute an seinen Mord, weil er auch Gottes Sohn ist. Mhm. Und das würde ich dich gerne fragen, warum musste Jesus eigentlich am Kreuz sterben? Ich meine, warum ist das Ganze passiert und warum ist uns das so wichtig?
Ja, eine sehr gute Frage. Ich denke, die haben sich, die Frage in einer anderen Form wurde ja damals schon gestellt. Also es gibt zwei Antworten darauf. Einmal die Antwort, es ist Gottes Plan gewesen. Auf die will ich jetzt erstmal noch nicht so eingehen, sondern ein bisschen historisch. Nämlich ist der andere Punkt der, die Schriftgelehrten, ja, die wollten Jesus beseitigen einfach. Wir befinden uns in einer Zeit, wo Israel, wo das Volk, ja, Gottes, eine klare oder tiefe Narbe hat aus der Exilszeit, wo Gott sie quasi weggeschickt hat, wo es hieß, hey, ihr habt die Gebote missachtet und ich kann mit euch nicht. Das nennt man Hasidim, das heißt eine Zeit der Frömmigkeit und wie so eine Erweckungszeit. Und daraus entstanden viele verschiedene Schriftgelehrten, ja, viele verschiedene Gruppierungen, die gesagt haben, wir wollen nie wieder zu dem Punkt kommen, dass wir Gottes Gesetze übertreten. Was da leider passiert ist, ist, dass es sich so vermischt hat, also Messias, wir reden von Jesus so, als ganz klar, Jesus ist der Messias, das war damals nicht so, damals war das Feld völlig durcheinander. Also wir hatten die Pharisäer, wir hatten die Sadduzäer, wir hatten die Zeloten, wir hatten die Essener und jeder von ihnen hatte eine andere Vorstellung, wie der Messias sein muss. Beispielsweise die Essener, die glaubten an 2 bis 3 Messiasse. Also auf einmal zeitnah, es ist unterschiedlich. Die Sadduzäer waren die, die im Tempel gedient haben, die aber nicht so ans Übernatürliche geglaubt haben, also auch nicht an den Messias. Die Pharisäer natürlich, Zion, Israel, da sind wir dabei, wir sind heilig, wir sind Gottes Volk. Natürlich kommt der Messias, der wird von David abstammen. Und dann gab es noch die Zeloten, die gesagt haben, wenn der Messias kommt, also die Hälfte der Zeloten waren sowas wie Terroristen, die haben versucht, gewaltsam quasi Israel von der Besatzung Roms freizubringen. Natürlich, und wenn der Messias kommt, wird er der Erste sein, der vorankämpft. Und dann kommt Jesus und sagt, ja, Zeloten, wisst ihr, wir sollten die Steuern zahlen. Was hat er gesagt? Steuern zahlen? Das geht nicht. Bei den Pharisäern, blasphemisch, wie du selbst gesagt hast, wie kann er an einem Feiertag Leute heilen? Das geht doch nicht. Voll gegen das Gesetz. Bei den Sadduzäern provoziert er die, wo er sagt, natürlich gibt es die Auferstehung. Am Ende ist er im Tempel, jeder kennt diese Stelle, wo sie dort einen Marktplatz aufgebaut haben und er geht rein und sagt, ihr habt aus dem Haus des Gebetes eine Räuberhöhle gemacht. Zitiert Jeremia und sagt ihnen quasi durch die Blume, den Tempel wird es bald nicht mehr geben. Also nicht nur, dass er sie irgendwie theologisch, geistlich irgendwie vom Glauben her angreift, sondern er sagt, Digga, euer Job ist bald weg. Ja, und die Essener war so eine kleine Gruppe außerhalb, die ganz heilig lieben, aber die wollten nichts mit dem Tempel zu tun haben. Und Jesus sagt, aber ich brauche einen neuen. Also egal, wo er nicht war, hat in gar niemanden reingepasst, so in die Masche. Die Frage war, welcher Messias bist du? Bist du der Messias? Jesus sagt, ja, aber nicht der, wie du ihn dir vorstellst. Und das hat natürlich die ganzen Schriftgelehrten dazu gebracht, dass sie sagen, wenn Jesus weiter predigen wird, sind wir unseren Job los. Der muss verschwinden. Und somit haben sie gesagt, der Mann muss sterben. Und das ist so, ich sag mal geschichtlich, dieser Hauptpunkt, warum Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Weil die Schriftgelehrten ihn loswerden wollten. Also, krasse Geschichte.
Also sie wollten ihn loswerden, aber vor allem das Größere Gottes Plan, ne? Gottes Plan hat er damit ausgeführt, dass Jesus ins Kreuz gegangen ist. Ja. Und ich finde es auch so spannend, dass man im Alten Testament, was ja schon hunderte von Jahren davor geschrieben wurde, dass er da schon angekündigt wird und alles so angekündigt wird und es auch genauso passiert, wenn man es in der Bibel liest. Finde ich so spannend. Aber ich habe eine andere Frage an dich. Für mich persönlich, ich glaube ja, dass Jesus existiert, weil ich habe meine Beziehung zu Jesus, ich weiß, ihn gibt es, es ist ein Beziehungswahrheit, ein Beziehungswissen, dass er da ist, ich spüre ihn und ich kann gar nicht anders, also ich kann ihn gar nicht leugnen, weil ich ihn so in meinem Leben erlebt habe.
Ja.
Aber trotzdem, mir ist vor ein paar Jahren, da war ich in einem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst bin ich mit ein paar Leuten essen gegangen und da war ein Theologiestudent, der wirklich, also der Bibel gelesen hat, der Theologie studiert und er meinte zu mir, du, ich glaube gar nicht so wirklich, dass Jesus existiert hat oder ob er wirklich am Kreuz gestorben ist, das kann auch eine Legende sein, also wir machen uns als Christen manchmal keine Gedanken so zu diesen historischen Beweisen oder Belegen, kannst du vielleicht dazu was sagen?
Ja, also natürlich, das Schöne an unserem Glauben ist, dass er nicht nur auf Emotionen und Erfahrungen basiert, sondern auf wirklichen, ich sag mal, Belegen. Also kurz, um zu erklären, wir versuchen oft, wenn wir so wissenschaftlich argumentieren, naturwissenschaftlich zu argumentieren. Also solange Philipp hier sitzt, kann ich ihn naturwissenschaftlich beweisen, er existiert. Wenn Philipp dann irgendwann mal mit mir im Himmel ist, kann man uns nur noch historisch beweisen. Aber dann spricht man von Belegen. Und deswegen oft können die Leute das nicht auseinanderhalten, die sagen, oh ja, aber wenn es keine Beweise gibt, dann war er nicht. In der historischen Wissenschaft ist das anders. Weil kein Beleg da ist, bedeutet noch lange nicht, dass es nicht da war. Also die Historiker haben gesagt, David, aus dem Alten Testament, den gab es gar nicht. 10 Jahre später haben sie herausgefunden, dass er ein Großimperium hatte. Warum? Weil sie einen Stein gefunden haben, der darauf hinweist. Also Mangel an Belege ist hier kein Gegenargument. Und das Tolle und das Krasse an Jesus ist, dass Jesus die, ich sag mal, am meist belegteste Person der Historie ist, der Geschichte. Also allein das Neue Testament hat 5000 Manuskripte. Allein die Zeugen, die von Jesus sprechen, plus außerbiblische Zeugnisse, zum Beispiel der Tacitus, römischer Gelehrter, oder Flavius Josephus, ein jüdischer Gelehrter, die klar sagen, ja, Jesus war, Jesus hat existiert. Also Jesus ist besser dokumentiert als Julius Caesar. Da haben wir nämlich 3 Schriftstücke. Und an Julius Caesar glaubt jeder, wahrscheinlich durch Asterix und Obelix, aber an sich jeder, ne? So, also wir sehen, wie das funktioniert. Und die Wissenschaftler, ob Christen oder Nicht-Christen, sind sich einig. Jesus gab's. Und ob du ihn erlebt hast oder nicht, das kannst du nicht abstreiten. Natürlich, Jesus hat gelebt, aber das mit dem Kreuz war nur eine Legende. Gibt's ja auch als Argument. Also Jesus hat es nur vorgespielt. Ich kann da mal, ich sag mal, ein Argument klar einwerfen, wo wir, wenn wir jetzt sagen, gut, die Bibel ist so krass belegt und die Leute, die sie geschrieben haben, die gab es, die das bezeugt haben, die haben so eine Arbeit und so ein Hindernis auf sich genommen, um von diesem gekreuzigten Jesus zu sprechen, das war nicht mehr normal. Also wir befinden uns in der Antike, vergesst das nicht. Und in der Antike waren die Religionen eher, bis auf der Kaiserkult, geschlossene Sachen. Also wenn du dabei sein willst, musst du ein Aufnahmeritual machen. Die wollten nicht alle dabei haben. Ja, den Stierkult, den Liebeskult, den Mercedeskult. Und die Religionen waren global, also regional. Also nicht unbedingt immer überall verteilt. Es gab einzelne, aber eigentlich war es immer von der Stadt zu Stadt. Jetzt gibt es ein paar Hansel, die rennen jetzt in der Gegend rum, überall global im Römischen Reich und laden alle dafür ein, alle, dass sie an Jesus Christus glauben, der für sie gestorben wurde. Dafür haben sie richtig Konfrontation erlebt, weil die Leute wollten das nicht. Das passt ja nicht in die Welt hinein. Wie kannst du uns das sagen? Die wurden ausgepeitscht, die wurden ins Gefängnis gesteckt. Ja, das hat ihnen, den Leuten auch nicht gepasst. Aber die Leute haben bis zum Ende weitergemacht. So überzeugt waren sie von der Kreuzigung Jesu und von dem, was er dort getan hat, dass sie gesagt haben, ey, dafür sterbe ich. Ja, also Hippe, dafür stehe ich mit meinem Namen, ist nichts dagegen. Ja, sie haben gesagt, ich sterbe sogar dafür. Also ich sag mal, aus dieser Sichtweise ist Jesus wirklich gekreuzigt worden. Und wie gesagt, wir haben Tacitus und Flavius Josephus, nicht-christliche Historiker von damals, also schon hinterher, die klar sagen, Jesus war gekreuzigt worden. Und ich muss echt sagen, wenn ich so an die Kreuzigung denke, dann kommt mir manchmal Gänsehaut. Also ich habe bis heute noch ein bisschen Schiss, sage ich mal, die Passion Christi anzugucken. Das war ja... Ja, Philipp, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was ist da passiert?
Ja.
Was ist da mit Jesus passiert?
Kann ich gerne machen. Interessant, dass du Passion Christi sagst, weil bei dem Film, ich glaube, weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat. Aber ich musste definitiv bei keinem Film so sehr weinen wie bei dem, weil mich das wirklich sehr stark berührt hat, was wir da sehen. Und wir wollen uns jetzt bewusst Zeit nehmen, auch darauf zu schauen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Weil ich glaube, wir unterschätzen das oft und wir nehmen es nicht in unser Alltag mit hinein. Wir sagen immer so schnell, ja, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Wenn wir manche Verse aus der Bibel lesen, dann heißt es da ganz trocken, Pilatus, der Jesus geißeln ließ, überlieferte ihn an sie zur Kreuzigung und sie kreuzigten ihn. Und wir fegen da manchmal so darüber hinweg und ja, wollen da gar nicht so wirklich drauf schauen. Wir wollen es gar nicht so oft aushalten, was wir da erleben oder was wir da sehen. Ich merke es bei mir selber, wenn ich zum Beispiel in alten Kirchengebäuden bin und dann sehe, dass da so eine Statue von Jesus am Kreuz hängt, dass ich mir denke, so, das passt mir nicht. Vielleicht geht es euch auch so, ja, man möchte das gar nicht sehen. Und man möchte ja viel lieber das Kreuz sehen, wo Jesus nicht mehr dran hängt, oder? Es ist ja auch wahr. Deswegen hängt ja bei uns auch ein Kreuz ohne Jesus dran, weil er hat ja den Tod besiegt. Amen. Es ist ja wirklich so. Es ist ja, er hat es überwunden. Aber ich glaube, es liegt so viel Kraft darin, auf diesem Leiden draufzuschauen. Und deswegen glaube ich, Karfreitag ist essentiell wichtig für deinen Glauben und für dein Glaubensleben. Deswegen wollen wir uns das anschauen. Wisst ihr, wenn ich das Leiden von Jesus anschaue, dann erfüllt mich das immer wieder mit einer tiefen Dankbarkeit. Und ich wünsche euch das auch, dass euch das auch mit einer tiefen Dankbarkeit und einer Ehrfurcht erfüllt. Und deswegen wollen wir darauf schauen, was passiert ist. Nicht, weil ich uns heute zum traurig machen möchte oder weil wir jetzt alle weinen sollen. Nein, wir sollen dankbar sein und uns daran erfreuen. Und ich glaube, es ist so wichtig für uns, dass wir nicht nur den Sieg mit Jesus teilen, sondern auch sein Leiden teilen. Ich glaube, das Bewusstsein von Jesus Leiden wird uns auch viel mehr sensibel dafür machen, für das Leiden der Menschen um uns herum. Und ich glaube, deswegen wollen wir darauf heute schauen. Ich habe es folgendermaßen gemacht. Ich habe die Neuen Testamente, die Evangelien, habe ich durchgelesen. Und ich habe so ein bisschen auch einen geschichtlichen Kontext mit reingebracht und auch einen medizinischen Kontext. Ich habe da ein paar Texte dazu durchgelesen und ich habe mir daraus einen eigenen Text zusammengeschrieben, wo ich einmal den Leidensweg von Jesus durchgehe. Und da dürfen wir einfach mal bewusst auch vom Kopf her einfach mit einsteigen in die Geschichte. Ihr dürft zuhören, euch zurücklehnen und genau mit einsteigen. Das Leiden von Jesus beginnt bereits im Garten Gethsemane. Im Lukas-Evangelium können wir lesen, dass Jesus so sehr in einem inneren Kampf war, dass er Blut schwitzte. Das ist tatsächlich medizinisch möglich. Unter hohem emotionalen Stress können winzige Kapillaren in den Schweißdrüsen aufbrechen und auf diese Art Blut mit Schweiß mischen. Diesen Prozess konnte nur extreme Angstzustände, Schwäche und Schock produziert haben. Und es zeigt, dass Jesus ganz genau wusste, was für ein Leidensweg auf ihn wartete. Doch er tat es trotzdem. Es folgt der Verrat und die Verhaftung. Jesus wird abgeführt, geschlagen und mehrfach bei Pilatus und Herodes befragt. Anschließend beginnt seine Auspeitschung. Die Auspeitschung wurde mit einem sogenannten Flagrum ausgeführt. Ihr seht es vielleicht im Bild. Es handelt sich um eine vielschwänzige Lederpeitsche, an deren Enden kleine Metall- oder Knochengewichte befestigt waren. Das Opfer wurde nackt ausgezogen. In eine vornüber gebeugte Stellung wurden seine Hände an einer Säule festgemacht. Nach dem Gesetz von Mose waren es ca. 40 Peitschenhiebe. Jedoch wurde die Auspeitschung von Römern durchgeführt, daher kann man davon ausgehen, dass es bei Jesus vielleicht sogar mehr Hiebe gewesen sein könnten. Die schwere Peitsche wird mit voller Gewalt wieder und wieder über Jesus Schultern, Rücken und Beine geschlagen. Zuerst schneiden sich die schweren Lederriemen durch die Haut, dann schneiden sie sich tiefer in das Gewebe. Zuerst produzieren sie ein Herausquellen des Blutes von den Kapillaren und Venen der Haut und endgültig spritzt arterielles Blut der Blutgefäße der darunterliegenden Muskeln heraus. Kleinen Eisen und Knochenstücken in den Riemen produzieren große, tiefe Druckstellen, die von weiteren Schlägen aufgebrochen werden. Es wird immer mehr zerrissen. Zum Schluss hängt die Haut des Rückens in langen Bändern und der ganze Bereich ist eine zerrissene, nicht wiederzuerkennende Masse von blutendem Gewebe. Wenn es vom verantwortlichen Centurio bestimmt wird, dass der Gefangene kurz vorm Tod steht, wird die Geißelung schließlich beendet. Der halb in Ohnmacht fallende Jesus wird losgeboten und auf den Steinboden fallen gelassen in sein eigenes Blut. Die römischen Soldaten sehen einen Witz in diesem Juden, der behauptet, ein König zu sein. Sie werfen eine Robe über seine Schultern und stellen einen Stock in seine Hand als ein Zepter. Sie brauchen schließlich noch eine Krone, um ihr Hohnbild zu vollenden. Ein kleines Bündel flexibler Zweige mit langen Dornen wird zur Form einer Krone geflochten und diese wird in seine Kopfhaut hineingedrückt. Wieder blutet es stark. In der Kopfhaut finden sich tausende von Blutgefäßen und Nervenendungen. Die Soldaten schlugen auf die Dornenkrone, was zu unmenschlichen Schmerzen führte, wie elektrische Schläge durch den ganzen Kopf bis in die Ohren, Oberlippen, Nasengegend und Zähne. Es folgt schließlich der Weg zur Kreuzigung. Zur römischen Kreuzigungsmannschaft gehören meist 4 Soldaten. Jeder römische Soldat war geübt in der Kreuzigungstechnik. Der sogenannte Exactor Mortis war verantwortlich für die Hinrichtung, die Feststellung des Todes und die Weitermeldung. Der Weg zur Hinrichtungsstätte Golgatha betrug ca. 800 Meter. Das Wetter war wahrscheinlich heiß und trocken. Der Kreuzquerbalken mit etwa 25 Kilogramm Gewicht musste vom Verurteilten selber getragen werden. Jesus war extrem erschöpft durch die Leiden in Gethsemane, die Auspeitschung und die Schmerzen der Dornenkrone. Wahrscheinlich litt er sogar an einem traumatischen Stock. Er stolperte und stürzte sich oft und war schweißgebadet. Der Verantwortliche begann zu fürchten, dass Jesus sein Ziel nicht erreichen würde. Deswegen befahl er Simon von Kyrene, den Kreuzigungsbalken zu übernehmen. Das durfte er laut Kriegsrecht. Bei seiner Ankunft auf Golgatha war Jesus Christus hochgradig, erschöpft und wahrscheinlich kurzatmig. Die Soldaten veranstalteten ein Würfelspiel um die Kleider. Diese wurden mit Gewalt vom Körper gerissen, was wiederum zu Schmerzen führte. Da war nun Jesus, der König der Juden, entstellt, kaum noch erkennbar, nackt und völlig erschöpft. Und er hatte die Kreuzigung immer noch vor sich. Und so begann es. Jesus wurde mit seinen Schultern gegen das Kreuz geworfen und sie nagelten ihn mit großen Nägeln durch die Hände und Füße ans Kreuz fest. Sie stellten das Kreuz auf, sodass er an dem 3 Meter langen Kreuz hing, sichtbar für alle Menschen, die zuschauten. Da er langsam mit mehr Gewicht auf den Nägeln in den Handgelenken durchhängt, schießt qualvoller Schmerz durch die Finger über die Arme, um Gehirn zu explodieren. Wenn er sich hochdrückt, um diese Qual zu vermeiden, stellt er sein volles Gewicht auf den Nagel durch die Füße und es schmerzt gleichermaßen. So geht es hin und her. Da die Arme ermüden, fegen große Wellen von Krämpfen über die Muskeln, um sie in tiefe, erbarmungslose, klopfende Schmerzen zu verknoten. Mit diesen Krämpfen kommt die Unfähigkeit, sich selbst hochzudrücken. An seinen Armen hängend sind die Brust- und Rippen betreffenden Muskeln immer mehr gelähmt. Luft kann in die Lungen gezogen werden, aber kann nicht ausgeatmet werden. Jesus kämpft, um sich anzuheben, um sogar einen kurzen Atem zu bekommen. Krampfartig ist er in der Lage, sich hochzurücken, um auszuatmen, um den lebenbringenden Sauerstoff einzuatmen. Wie es in den Evangelien steht, konnte er zu der Zeit noch einige Sätze äußern. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder zu seinem Nachbarn, der auch am Kreuz hängt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus musste Stunden dieser grenzenlosen Schmerzen am Kreuz ertragen. Krämpfe, Teilerstickungen, glühende Schmerzen, er ist dehydriert, er keucht. Jesus merkt langsam, dass er kurz vor dem Tod ist. Diese Erkenntnis bringt seine letzten Worte heraus, möglicherweise nur wenig mehr als ein gefoltertes Geflüster. Es ist vollbracht. Mit einer letzten Woge der Stärke drückt er sich noch einmal mit seinen Füßen gegen den Nagel, richtet seine Beine auf, nimmt einen tiefen Atem und äußert den letzten Schrei. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Dann starb Jesus. Es war üblich, dass die Beine gebrochen wurden, damit die Gekreuzigten ersticken würden. Aber da sie bei Jesus sahen, dass er schon tot war, taten sie es bei ihm nicht. Der Legionär stieß seine Lanze durch die Rippen und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Wir haben deshalb überzeugende Beweise, dass Jesus tatsächlich am Kreuz gestorben ist. Jesus, der König der Juden, er ist tot.
Ich nehme diese Geschichte jedes Mal mit, wenn ich sie neu höre. Was Jesus dort erlitten hat, was er dort getan hat, das hat Jesus freiwillig gemacht. Ihn hat niemand dazu gezwungen. Niemand hat ihm gesagt, du musst jetzt gehen, du musst sterben. Philipper sagt, er enteignete sich seiner Herrlichkeit und kam und wurde Knechtsgestalt. Er selbst entschied sich, Mensch zu werden, um für seine Schöpfung zu sterben. Ich finde den Moment schlimm, wenn ein Nagel, der noch größer war als dieser, Jesus durch die Hände geschlagen wird. Meistens immer hier. Es ist so ein bisschen der Irrglaube, dass das hier war. Und einmal durch die Füße. Nicht nur, dass du abgelehnt wirst, bespuckt, weggebracht, geschlagen, am Ende noch gekreuzigt und gedemütigt. Jesus ist am Kreuz. Ich rede hier vom König der Könige. Ich rede von unserem Jesus Christus, von dem wir jeden Sonntag hören, von dem wir jedes Mal neu ihn anbeten. Der ist der Grund, warum wir uns hier treffen. Hängt am Kreuz. Hat die Macht und die Kraft, alles zu tun. Und die Leute stehen vor dem Kreuz und fangen ihn an zu verspotten. Du hängst am Kreuz. Du hast Schmerzen, Lebenskampf. Wir haben das gerade alles gehört. Und dann sind die noch so weit und sagen, wenn du doch der Messias bist, wenn du doch der Gesalbte bist, anderen kann er helfen und sich selbst kann er nicht helfen. Was für eine Witzfigur. Jesus hat an vielen Stellen der Bibel klar gesagt, wenn ich wollte, könnte ich Legionen von Engeln schicken. Die Macht Jesu war klar und hat gesagt, nein, ich sterbe hier. Und vielleicht stellst du dir die Frage, was hat das zu tun? Warum war das so? Woher kommt das? Ein Aspekt haben wir vorher ausgelassen. Gottes Plan. Gott hat die Menschen geschaffen. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Und da reden wir vom Sündenfall. Adam und Eva sündigten. Und wenn du das Wort sündigen nicht verstehst, weil es vielleicht zu alt ist, dann lass es mich übersetzen. Sünde bedeutet Verfehlung. Ich tue das, was Gott nicht gefällt. Ich gehe gegen ihn, gegen seinen Willen. Da Gott nun mal der Schöpfer ist, der alles in der Hand hat und ohne ihn geht es nicht, haben sie sich entschieden, ohne ihn tatsächlich weiterzugehen. Sie konnten ihn nicht wegschlagen. Gott bleibt Gott, also mussten sie gehen. Der Mensch muss gehen, er ist schuldig geworden. Er hat angefangen, in einer Moral zu leben, in einer Denkweise zu leben, die Gott nicht gefällt. Wenn wir von Schuld sprechen, ist ein ganz einfaches Beispiel einfach. Wenn ich meinem Nächsten wehtue, habe ich Schuld auf mich geladen. Wenn er mir zurück wehtut, weil ich ihm wehgetan habe, hat er Schuld auf sich geladen, weil Gott nicht möchte, dass wir uns gegenseitig verletzen. Gott hasst Kriege. Gott hasst Gewalt in diesem Sinne, Ablehnung, Hass. Gott hat gesagt, das ist Schuld, die der Mensch tragen muss. Und deswegen kann er nicht in meiner Gegenwart sein. Aber Gott hat da schon eine Sache gesagt. Ich werde der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten. Es wird wieder die Möglichkeit geben, vor mich zu kommen. Und so sind wir bei der Geschichte von Israel. Gott begegnet Abraham. Gott sagt Abraham seine Verheißungen. was ist passiert? Ich werde aus dir ein großes Volk machen. Er gibt ihnen Zusprüche und so weiter. Und dann kommt Jakob, der später Israel ist. Und dann später sieht man, ein Riesenvolk entsteht. In Ägypten wird versklavt, wird geschlagen, wird, ja, wollten sie sogar vernichten. Und Gott holt sie raus mit großer Macht, mit großer Kraft, führt sie hinaus und sagt, ihr seid jetzt mein Volk. Hey, in anderen Religionen damals war es so, dass Gott immer weit weg war, außerhalb des Lagers. Die Stiftshütte war inmitten des Lagers, weil Gottes Sehnsucht ist, es dem Menschen zu begegnen, mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben. Schon im Alten Testament. Gott war kein ferner Gott. Gott ist heute kein ferner Gott. Aber Israel hat oft gesagt, Gott, wir gehen nicht deinen Weg. War eine religiöse Frömmigkeit drin, die Gott nicht gefallen hat. Und Gott hat angefangen, durch seine Propheten zu sagen, es wird die Zeit geben, da werde ich mein Gesetz, das, was ich liebe, den Menschen auf ihr Herz schreiben. Es wird Menschen geben, die das in ihrem Herzen tragen, die es bewusst und aus Liebe zu Gott tun, ihm zu gefallen. Und so sehen wir die Situation, dass Sünde laut der Bibel eine Definition hat. Sünde, sagt die Bibel, die Sold der Sünde ist der Tod. Was bedeutet das? Wenn wir sterben, gibt es rechts und links, gibt es Himmel, Hölle, gibt es Anwesenheit, Gemeinschaft mit Gott oder nicht? Tod bedeutet, das Leben, was ich mit Gott leben kann, verliere ich. Hier im Jetzt. Und wenn ich entscheide, bis zum Tod an dieser Entscheidung dran zu halten, ist sie final und gesetzt. Deswegen sagt Gott, die Sünde sollt ist der Tod. Weil wenn wir sündigen, sterben wir nicht, wir fallen nicht gleich um. Es hat eine langfristige Situation. Und Gott hat dieses gesehen und hat gesagt, das müssen wir verändern. Und im Alten Testament, das war auch die Zeit der Gnade, wo Gott Israel begegnet ist, hat er gesagt, wenn ihr in dieser Gnade verbleiben wollt, dann müsst ihr ein Opfer bringen, wo ihr eure Sünden ja reinigt, indem ihr ein Lamm tötet. Und dann werden die Sünden beglichen. Und Gott hat gesagt, das muss aufhören. Das muss aufhören. Und er hat gesagt, ich sende das ultimative Opfer. Ich sende jemand, der, damals musste das Lamm erstgeboren sein, rein sein, frisch sein. Ich sende meinen Sohn, kein Mensch, ich sende meinen Sohn, Jesus Christus, der für die ganze Menschheit stirbt. Stellvertretend, anstelle, dass sie dort sterben müssten für ihre Verfehlungen, sterbe ich. Es gibt die Geschichte von einem Mann, der unterwegs war auf einem Schiff. Und auf diesem Schiff sind sie unterwegs gewesen auf See und sind quasi hängen geblieben, weil es Schwierigkeiten gab. Und die Rationen waren zu wenig und der Kapitän hat gesagt, es wird nicht mehr einfach aus den Reserven genommen. Die Reserven bleiben fest. Und dann haben sie herausgefunden, dass irgendjemand anfängt, trotzdem die Reserven zu stehlen und nimmt sich was zu essen. Also mussten sie herausfinden, was ist jetzt dran? Wer war das? Und es hat sich herausgestellt, dass es die Mutter des Kapitäns war. Und der Kapitän steht jetzt in dieser Schwierigkeit. Ich habe meine Männer, ich muss ihnen zeigen, dass mein Wort Gewicht hat, aber es ist meine Mutter. Die Strafe waren 40 Peitschenhiebe. Also hat er sich entschieden, Mutter, du musst bestraft werden. Also haben sie die Mutter genommen, haben sie hingestellt mit dem Rücken zum Balken und der Mann hat angesetzt zum Peitschenhieb. Und in diesem Moment, wo er das erste Mal zuschlägt, geht der Kapitän zwischen die Mutter und die Peitsche und nimmt die 40 Hiebe auf sich. Die Mutter wurde bestraft, er trug die Konsequenzen. Die Mutter hatte nichts. Jesus hat das für uns getan. Er nahm diese Dinge ans Kreuz. Jesus, der rein war, der keine Sünde hatte, der perfekte Mensch war, der neue Adam, trug unsere Schuld, unsere Sünde. Also hat er verloren. Es ist eine Niederlage, ja? Gott ist gestorben. Es ist also vorbei. In der Niederlage Jesu ist der größte Triumph der ganzen Geschichte und Menschheit. Als Jesus gestorben ist, am Kreuz hängt und die Worte ausspricht, es ist vollbracht, ist der größte Sieg zustande gekommen, nämlich dass er wiederhergestellt hat, was Gott so sehr geliebt hat. Was sind das? Was ist die Auswirkung und die Verheißung, weil Jesus gestorben ist? Der Tod ist besiegt. Wer freut sich, dass der Tod besiegt ist? Bist du glücklich, dass Jesus heute für dich gestorben ist und den Tod besiegt hat und du Hoffnung hast? Bist du glücklich? Er hat die Sünde gesühnt. Deine und meine Verfehlungen, die wir vor Gott haben, der die Moral angibt, der sagt, am Ende wird Gericht sein, hat er getragen, dass wir sie nicht mehr vor Gott austragen müssen. Der Weg ist frei. Und vorhin habe ich erzählt, dass Jesus mit den Sadduzäern unterwegs war und gesagt hat, er wird einen neuen Tempel gründen. Und das ist passiert. Jesus erneuert die Beziehung. Der Tempel, wo Gottes Gegenwart ist. Den Tempel sind jetzt wir. Der Heilige Geist lebt in uns, wenn wir sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Amen. Ist das gut? Ist das super? Ich freue mich. Ich freue mich. Weil ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt jetzt in meinem Herzen. Er wohnt in mir. Sein Gesetz ist auf meinem Herzen geschrieben. Und so sagt die Bibel in Römer und vielen anderen Stellen, dass in Jesus es keinen Griechen und keinen Juden mehr gibt, sondern alle, die an ihn glauben, sind Volk Gottes und sind somit Erben dessen der Verheißungen, die Gott an Abraham und die Leute im Alten Testament gegeben hat. Und ich will kurz, dass du die Augen schließt, sofern du möchtest. Und ich will dir was vorlesen, was in der Bibel steht, im Alten Testament über Jesus. In Jesaja 53 sagt der Prophet Jesaja oder spricht Worte aus, die folgendermaßen klingen. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leid vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe, die wir tragen müssten, lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder sich seine eigenen Wege. Aber der Herr ließ ihn treffen, unsere Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seiner Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer sind diese Generationen, die nach sind? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande des Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Und man gab ihm ein Grab bei den Gottlosen, bei den Reichen, ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Jesaja 53 ist so eine Schlüsselstelle. Um unser Vergehen willen, unsere Schuld trug er. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die Verheißung Jesu für die, die sagen, Jesus, ich nehme dein Geschenk, ich nehme das, was du tust, an. Diese Leute sind Erben Gottes, Erben Abrahams und Erben somit auch Heilung, Freiheit und am Ende das, was Abraham am meisten verheißen wurde, das Paradies. Den Himmel, die Gegenwart mit Gott, mit ihm unterwegs zu sein. Und ich möchte jetzt zu dir kommen, zu mir kommen. Karfreitag, Ostern, Weihnachten. Gerade wenn man noch darin aufgewachsen ist, sind es so Sachen, da ist es klar, man kennt die Geschichten, man wächst darin auf. Und es ist so leicht, dass das wie ein D-Zug an einem vorbeifährt. Man denkt schon ans Essen, man denkt, wie es wäre, jetzt nach Hause zu fahren, sonst was. Aber diese Entscheidung ist deine wichtigste Entscheidung für dein ganzes Leben. Jesus hat Wunder getan, Menschen sind ihm nicht nachgefolgt. Aber es gab Menschen, die ihn erkannt haben, die keine Wunder gesehen haben, die ihn noch nicht mal persönlich gesehen haben und es entschieden haben, ihm nachzufolgen. Und die Bibel sagt, glücklich seid ihr, die ihn nicht sieht oder die ihn ihr nicht sieht und trotzdem ihr mir nachfolgt. Und jetzt haben wir die Schriftgelehrten. Sie stehen mit ihrem Rahmen und mit ihrer Tradition Jesus im Weg. Jesus kann ihre Herzen nicht erreichen, weil das, was sie über all die Jahre intensiver Schulung, Herzens für Gott, positiv hatten, trotzdem sie getrennt hat vom Messias. Ihr Bild, ihre Wahrnehmung, ihre Tradition war im Weg zwischen dem lebendigen Gott. Gibt es vielleicht Dinge in deinem oder in meinem Leben, und es gab Dinge in meinem Leben, die klar dazwischen stehen, wo wir unser Bild haben und sagen, ja, so muss das sein und alles andere, dann bin ich enttäuscht, dann läuft das nicht. Vielleicht wird es Zeit, heute die zu verändern. Oder Jesus, wir wissen, dass er historisch klar lebt oder gelebt hat. Aber wenn wir Jesus nicht persönlich in unserem Leben erleben möchten, bleiben es nur Belege. Gott möchte aber, dass er in unserem Herzen regieren darf, wie ein Beweis, dass wir wissen und überzeugt sind. Also warum ist Karfreitag wichtig? Warum ist Karfreitag so wichtig? Wir erinnern uns an den Triumph für dich und für mich gegenüber dem Tod und der Sünde. Amen. Amen. Freust du dich? Hast du Dankbarkeit im Herzen, wo du sagst, danke Jesus. Wir werden im Nachhinein an die Predigt noch eine kurze Lobpreiszeit haben. Und wirklich den Moment haben, wo wir sagen, Gott, wir danken dir für das, was du tust. Und wenn wir vom Evangelium sprechen, sprechen wir von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Gott liebt uns. Amen. Aber wir haben gesündigt. Gott ist für uns gestorben in seinem Sohn Jesus Christus. Er hat uns begnadigt. Wir sind begnadigt. Aber wie entscheiden wir uns heute? Ich komme mit meinem Lieblingszitat von Philipp. Deine Position entscheidet über deine Situation. Wenn Gott uns den Begnadigungsschein ausgestellt hat, müssen wir kommen und ihn nehmen. Und wir müssen dementsprechend leben, um mit Jesus unterwegs zu sein. Und wir sehen in der Geschichte später, Pharisäer haben sich bekehrt. Die Jünger verstanden die Kraft des Todes Jesu am Kreuz, dass sie hinausgegangen sind in die Welt und gesagt haben, diese Botschaft muss jeder kennen. Und am Ende steht sogar der Römer unterm Kreuz, ein Heide, jemand, der nicht versteht, was die jüdische Kultur ist und was das alles damit zu tun hat, und sagt, wahrlich, das ist Gottes Sohn, der hier gerade gestorben ist. Lass uns doch aufstehen, gemeinsam. Lobpreisteam könnt vorkommen. Ist Jesus Christus für dich in deinem Herzen im Triumph oder in der Niederlage? Stehst du auf der Seite des Triumphes oder stehst du auf der Seite der Niederlage? Und ich bin christlich aufgewachsen. Also das ganze Zeug habe ich gehört. Und irgendwann mal bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, da müssen doch Argumente sein. Und bin ein bisschen meinen Weg gegangen. Aber eine Sache hat mich von vorne bis hinten bis heute so getroffen, dass sie mich nicht mehr loslässt. Dass ein Mensch, dass Gott persönlich sagt, wegen dir sterbe ich. Wegen dir lasse ich mich auspeitschen, schlagen, verachten, ablehnen. Ich lasse mir Nägel in die Hände schlagen, wegen dir, weil ich dich liebe. Wieso, Gott? Wieso liebst du mich so sehr, dass du das für mich tust? Das sind meine Fragen gewesen. Und wenn ich das höre, könnte ich weinen, weil ich mir denke, Gott, warum? Und aber da ist der Punkt, Gott liebt dich so sehr, dass er wirklich keine Kosten gescheut hat, umgibt. Weil er möchte, dass es dir besser geht und gut geht. Und sogar wenn du hier Leiden hast, dass du am Ende bei ihm sein kannst, wo keiner mehr weint, wo einfach Glück ist. Und ich möchte jetzt einfach die Christen ansprechen, die sagen, ich bin mit Gott unterwegs, aber dieser Dimension Gottes, dessen, was er am Kreuz getan hat, dessen war ich mir noch gar nicht bewusst. Vielleicht bist du enttäuscht von Jesus. Die Momente gibt's. Die Jünger standen unterm Kreuz. Die Jünger haben gesehen, was er für krasse Sachen gemacht hat. Übernatürlich. Unser Jesus. Und auf einmal ist er tot. Die Enttäuschung war ihnen nicht nur ins Gesicht geschrieben. Die sind weggerannt. Und vielleicht kannst du dir denken, Gott, ja, du bist damals gestorben. Du bist gestorben für mich. Ja, Jesus, du bist für mich gestorben. Aber heute, weiß ich nicht, das hat wahrscheinlich keinen Bezug. Vielleicht ist er in deinem Herzen einfach gestorben. Und du hast aber nicht verstanden, für was. Bei mir war das lange so. Ich habe nicht verstanden, für was, Jesus, bist du gestorben? Warum hast du das getan? Jesus ist gestorben, um dich zu erreichen. Vielleicht hast du nicht verstanden, dass, oder ich nicht verstanden, dass Heilung und Befreiung in Jesu Blut gegeben ist. Vor ein paar Wochen, wie gesagt, war jemand hier, der gesagt hat, ja, wir haben gebetet, ich hatte Schmerzen, ich hatte dies und das. Es ist weg. Ich dachte mir, wow, Hammer. Wir waren in der Jugend, da kam ein Mädchen auf uns zu, die hat gesagt, ja, ich spüre hier nichts, hier ist so Kribbeln und wahrscheinlich hat es was mit einem Nerv zu tun, vielleicht muss ich zum Arzt etc. Ne, man denkt sich sein Zeug, wenn man sowas hört. Dann haben wir gesagt, hey komm, lass uns doch beten, wir glauben daran, dass Gott heilen kann. Und wir haben gebetet und zwei Wochen später gibt sie Zeugnis und sagt, weißt du was, eigentlich hat schon nach dem Gebet aufgehört zu kribbeln und ich spüre wieder alles funktioniert. Und es war eine lange Zeit, wo der Finger nicht funktioniert hat. Das sind Kleinigkeiten, weil Gott Kleinigkeiten liebt, weil er uns liebt, jedes Wehwehchen. Und vielleicht ist dir das nicht bewusst. Ich möchte dir das bewusst machen, wenn du was hast, dann komm und lass für dich beten. Wir können zusammen beten. Oder vielleicht einfach, ja, lauwarm. Ich bin lauwarm. Ich brenne gar nicht. Dieses Brennen, das ist weggegangen. Das ist irgendwie eingeschlafen. Hey, Gott verurteilt dich nicht. Aber er ruft dich heute neu, an Karfreitag, wieder ihm neu nachzufolgen, zu sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Lass uns doch mal die Augen schließen. Und ich möchte einfach die Leute jetzt ansprechen, die sagen, ja, stimmt, das würde zu mir passen, auch mit der Tradition. Wenn du sagst, du willst diese neue Kraft des Heiligen Geistes, diese neue Kraft Jesu Christi durch Karfreitag, dann heb doch deine Hand zu Gott. Dankeschön. Und Jesus, du siehst die Hände und Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der heute hier ist. Hey, es sind deine Kinder, Gott, du kennst sie. Du weißt, was in ihnen vorgeht. Du hast sie geschaffen, du hast sie geformt. Herr, du hast sie konstruiert und du kennst ihr Herz. Nur du kannst ins Herz schauen. Heiliger Geist, und ich spreche jetzt in deinem Namen, Jesus Christus, an diesen Ort, dass du kommst jetzt mit deiner Kraft, Herr Jesus, hier hinein und die Menschen berührst. Du siehst ihre Entscheidung. Sie sagen, Jesus, ich will dir neu nachfolgen mit neuer Kraft. Und ich bitte, gib du heute diese Kraft und diese Power und die Motivation, neu dir nachzufolgen. Herr, ich bitte dich, setze frei, da wo es wirklich an Schwierigkeiten gibt, Herr Jesus. Wo vielleicht Enttäuschung ist, wo es wirklich ist, Gott, wo bist du, wo das Schreien im Herzen groß ist. Gott, wo bist du in meinem Leben und begegne du ihn. Nehme du die Tradition und die komische Denkweise, nimm du sie hinfort, Herr, und setze du dein Leben neu ein, deine Gnade neu ein in ihr Herz hinein, Herr Jesus. gib du ihnen neue Kraft, Heiliger Geist, wirklich Feuer und Flamme für dich zu sein, Herr Jesus. Und das zu ergreifen, was du für sie vorbereitet hast.
Und Gott hat es mir nochmal so aufs Herz gelegt, das nochmal zu unterstreichen, was jemand gesagt hat. Jemand da ist, der gerade wirklich Leid erlebt. Ich merke richtig, dass da so jemand ist, der kämpft, so Gott vielleicht wieder loszulassen. Er hat für dich gelitten. Mir ist es so wichtig zu sagen, wie die Kreuzigung, es war der Tiefpunkt von Jesus. Und für uns heute ist es unser absoluter Höhepunkt. Der Grund, warum wir in dieser Freiheit leben können, warum wir in dieser Freude leben können. Ich weiß nicht, warum manche Dinge heute passieren und ich kann sie nicht beantworten. Aber ich glaube, Jesus kann uns in unseren Tiefpunkten mehr begegnen als in allen anderen Situationen. Halt an ihn fest. Ich will noch einen zweiten Aufruf machen. Für gerade die, die bewusst sagen, ich habe noch nie Jesus mein Leben gegeben. Und mir bewusst die Chance geben, dass du dich heute für Jesus entscheiden kannst. Wenn ich auf mein Leben schaue, ich bin auch christlich aufgewachsen und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass meine Eltern mich in den Gottesdienst geschleift haben und auf Freizeiten. Und ich habe schon als Kind Jesus mein Leben gegeben. Ich habe da schon etwas Gutes gespürt. Aber ich hatte auch meine Phase als Jugendlicher, wo ich eher feiern war, mein eigenes Leben leben wollte und mein Glück woanders gesucht habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, da finde ich keine Erfüllung für mein Leben. Im Gegenteil, ich habe sogar Untreue erlebt, Verrat erlebt. Und ich habe mich so leer gefühlt. Vielleicht kennst du es auch, du wachst morgens auf und denkst dir, hey, warum stehe ich eigentlich auf? Warum das Ganze? Warum passiert so viele schlechte Dinge? Wenn du Jesus in dein Leben lässt, verändert es dein Leben von heute auf morgen schlagartig. So war es auch für mich, wo ich mich wieder umgedreht habe und wieder zu Jesus gekommen bin. Er hat mein Leben wieder erfüllt, hat mir einen Sinn gegeben für mein Leben. In dieser Gnade darf ich bis heute leben. Und ich habe aus meiner Zeit einige Schmerzen mitgenommen, einige Wunden mitgenommen von Untreue, von Verrat. Wisst ihr, Jesus hat all das genommen, hat daraus etwas Gutes wieder getan. Du kannst niemals so weit weg von Gott sein, dass er dich nicht wieder zu sich holen kann. Nein, vielleicht spürst du es sogar, er zieht an dir. Er hört niemals auf, an dir zu ziehen. Ihm ist niemals egal, wie du endest, wo du hinkommst, was mit dir passiert. Nein, er geht für dich persönlich ans Kreuz. Und er wird es nochmal tun, weil er dich so sehr liebt. Weil er so sehr möchte, dass er eine Beziehung zu dir hat, nahe zu kommen. Willst du ihm auch nah sein? Ich habe Jesus so real in meinem Leben erlebt. Ich durfte so viel mit ihm erleben. Manche von euch wissen schon, ich rede immer wieder davon, dass ich oft umziehen durfte, immer wieder neue Leute kennenlernen durfte, die mich ermutigt haben. Ich durfte in die Mission gehen nach Afrika, durfte dort noch mehr erleben für Jesus. Ich durfte erleben, wie Menschen dort freigesetzt werden. Ich durfte Heilungen erleben. Deswegen will ich, dass wir nochmal unsere Augen schließen. Wenn du heute da bist und bewusst diese Entscheidung zum ersten Mal treffen möchtest, ja, Jesus, ich will dir mein Leben geben, dann heb du auch mal die Hand für Jesus als Zeichen. Sagen, ja, Jesus, hier bin ich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns alle zusammen ein Übergabegebet sprechen. Lass es alle beten, laut. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir all meine Fehler. Danke, dass du für mich persönlich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du dich für mich hingegeben hast. Komm du jetzt in mein Leben und erfüll mich ganz. Mach mich ganz neu. Danke, Jesus, dass du Gottes Sohn bist, dass du für mich gestorben bist und um Tod auferweckt bist. Danke, dass du mich neu machst, mich veränderst. Amen.